SWR Kultur Hörbuch.
Sag mir, was ich bin, von Yuna Mannion. Folge 10. Es liest Isabella Bartdorf. 22, Nessa, 2000. Molly sagte, sie müsse auf der Stelle kommen. Es geht um deine Schwester, sagte sie. Vollkatastrophe. Unterwegs malte Nessa sich das Schlimmste aus. Dina war mit einem Säugling ein Fehler unterlaufen, sie hatte falsch intubiert, ein Baby war gestorben. Alles, was auf so einer neonatologischen Intensivstation passieren konnte. Alles, was Dina passieren konnte, wenn sie sich nicht im Griff hatte. Es war dunkel im Dantes. Aus den Lautsprechern schallte Iris von den Goo Goo Dolls. Nessa schob sich zwischen den Leuten durch, die die Bar bevölkerten. Hauptsächlich Masterstudierende von der Penn und der Drexel. Molly saß in einer Nische ganz hinten, noch im Mantel, an dessen Kragen Buttons steckten. Gore 2000, darunter einer mit der Aufschrift Bush cheated. Die Wahl lag schon fast einen Monat zurück. Mollys Eltern hatten immer noch ihren Bush-Cheney-Aufsteller im Garten. Nessa rutschte auf die Sitzbank gegenüber. Auf dem Tisch wartete bereits ein Krug Ale mit zwei Gläsern. Was ist los? Nessa zog die Jacke aus und rubbelte ihre Hände, die von der Kälte draußen ganz steif waren. Molly war sichtlich aufgelöst. Durch das Make-up in ihrem Gesicht zogen sich helle Schlieren. Molly, du machst mir Angst. Dina braucht Hilfe. Ich mein's ernst, echt. Sie braucht Hilfe. Was ist denn passiert? Vor einer Stunde, wir waren gerade dabei, uns umzuziehen. Es war ein langer Tag, eine harte Schicht, wir waren unterbesetzt und ich hatte zwei Untröstliche. Nessa kannte den Code, den Dina und Molly verwendeten. Untröstliche. Süchtige Neugeborene, die immerzu schrien, egal wie viel man sie herumtrug, wiegte, fütterte. Sie konnten keinen Trost finden. Seit Monaten sage ich schon zu Dina, lass uns mal wieder was trinken gehen. Und ich wusste, weil heute Freitag ist, kann Lucas bei Ruby bleiben. Anfang der Woche hat sie mir versprochen, dass wir heute hier hingehen. Wie früher. Ist ja auch nicht weit weg von ihrem Haus. Ruby wäre ganz in der Nähe gewesen. Wir stehen also vor unseren Spinden, ziehen uns um und sind beide richtig schlecht drauf. Ich wegen der Schicht, die ich hinter mir hatte, Morphinentzug, ein Baby den ganzen Tag echt auf der Kippe und Dina, weil sie eigentlich gar nicht ausgehen wollte und ich sie zwang. Ständig machte sie so Andeutungen, wie müde sie ist, wie ausgelaugt, aber ich wollte sie nicht vom Haken lassen, weil sie das immer macht, wenn wir verabredet sind. Das geht mir auf den Senkel. Weißt du noch, wie Dina sich auf der Schule immer in der Kabine umgezogen hat? So macht sie es auch auf der Arbeit. Immer geht sie in die Kabine. Die anderen Schwestern machen sich drüber lustig, spielen Flitzer und so. Ärgern sie halt, weil sie so leicht in Verlegenheit zu bringen ist. Du kennst das. Aber heute waren wir nur zu zweit und haben kein Wort geredet. Die Umkleide wird gerade renoviert, es gibt also keine Tür, die man beim Umziehen zumachen kann. Ich stand bei den Bänken, sie dreht mir den Rücken zu. Ich habe überhaupt nur hingeschaut, weil ich wusste, dass sie abgenommen hat. Aber so in Unterwäsche sieht man es auch richtig. Ihr Rücken sieht aus wie der von meiner Oma, als sie schon ganz alt war. Jeder Wirbel steht raus. Molly schwieg kurz und Nessa nickte. Es stimmte. Dina war spindeldürr. Sie hatte so einen gelblich-blauen Fleck am Arm. Richtig groß. Ich habe draufgezeigt und sie gefragt, was hast du denn da gemacht? Und sie hat ihn mit der Hand verdeckt und sich weggedreht. Und am anderen Arm hat sie genau den gleichen Fleck nochmal. Genau den gleichen. Wie kriegt man zwei identische blaue Flecken? Molly riss die Augen auf. Woher, wollte ich von ihr wissen. Dina, was zum Teufel sind das für Flecken an deinen Armen? Dann habe ich sie ganz direkt gefragt. War das Lukas? Da wurde sie sauer. Ich habe dir doch gerade gesagt, es ist nichts, überhaupt nichts. Und dann erzählt sie mir irgendeinen Mist über eine neue Kommode in Rubys Zimmer, an der sie sich dauernd stößt, wenn sie im Dunkeln rein und raus geht, um sie zu füttern. Und ich sage, ich glaube, das ist Bullshit. Ich sage, wenn Lukas gewalttätig ist, dann müsst ihr da weg, du und Ruby. Du kannst jederzeit zu mir oder zu deinen Eltern oder geh zu Nessa. Da hat sie sich zu mir umgedreht und etwas ganz Seltsames gesagt. Sie hat gesagt, wenn ihr mich nur alle endlich in Ruhe lassen würdet, dann würde sowas auch nicht passieren.
Richtig wütend war sie. Auf mich, als hätte ich ihr das angetan. Und dann hat sie einfach aus vollem Hals gebrüllt: Und ich will nicht mit dir ausgehen, Scheiße nochmal. Warum lasst ihr mich nicht endlich alle in Ruhe? Sie hat geheult und dann hat sie einfach nur die Jacke über dem BH gezogen. Kein Oberteil drunter. Immer noch in der Krankenhaushose. Alles andere hat sie in die Tasche gestopft und mich einfach nackt da in der Umkleide stehen lassen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Molly standen Tränen in den Augen. Sie schob sich die Finger unter die Brille und wischte sie langsam weg. Was da bei denen passiert, das ist total kaputt. Nessa wartete, bis Dina ihren nächsten freien Tag hatte. Dann fragte sie, ob Dina nicht mit Ruby zu ihren Eltern kommen und Weihnachtsbaumschmuck basteln wolle. Sie hatte Kupferdraht, Geschenkband und Notenblätter besorgt, um Engel daraus zu basteln. Einen für Ruby hatte sie bereits fertig. Sie saßen vor dem Couchtisch auf dem Boden. Ruby auf ihrer Meerestiere-Spielmatte, wo sie mit der kleinen Faust nach Tintenfischen und Delfinen patschte. Nessa zeigte Dina, wie sie den Draht zurechtbiegen musste. Dann kam sie beiläufig auf das zu sprechen, was Molly beobachtet hatte. Sie hatte es einstudiert. Molly hat erzählt, du hast ein paar ordentliche blaue Flecken. Es blieb kurz still, aber schon als Dina zur Antwort ansetzte, merkte Nessa, dass auch sie vorbereitet war. Sie lachte leicht und schüttelte den Kopf. Ich habe mich an der neuen Kommode an der Tür in Rubys Zimmer gestoßen. Die ist so breit, ich renne beim Rein- und Rausgehen ständig dagegen. Da hatte ich eben ein paar blaue Fleckchen am Arm. Sie hielt den nackten Drahtengel hoch, an dem sie arbeitete, um Nessa zu zeigen, dass sie es richtig machte. Molly ist eben immer noch die Alte. Eine blühende Fantasie und alles geht immer gegen Männer und das System. Nieder mit dem Patriarchat, du weißt doch, wie sie ist. Dina klang fast schon abfällig, nach dem Motto »Molly, unser Schafskopf«. Nessa sprach weiter, ganz auf ihren eigenen Engel konzentriert und ohne Dina auch nur anzusehen. Ihren Ton hielt sie weiter beiläufig, damit Dina sich nicht angegriffen fühlte. Molly war sich doch ziemlich sicher, dass die Verletzungen von Lucas stammen müssen. Und weil du dich dann so aufgeregt hast, fühlt sie sich jetzt darin bestätigt. Dinas Stimme blieb ruhig. Sie war kein bisschen verunsichert. »Ich habe mich aufgeregt«, sagte sie, »weil Molly so völlig daneben lag und ich das übergriffig fand. Sie unterstellt Lucas andauernd alles Mögliche. Das mit den blauen Flecken war die totale Projektion. Manchmal habe ich fast das Gefühl, sie möchte, dass es zwischen Lucas und mir schlecht läuft.« Nessa war klar, dass nichts, was sie sagen würde, noch etwas ausrichten konnte. Aber versuchen musste sie es trotzdem. »Molly ist doch deine beste Freundin. Seit der 3. Klasse. Ich weiß. Und ich bin diesen ganzen Mist endgültig leid. Seit Jahren geht das so. Ich kappe alle Verbindungen zu Molly.« Dina machte sich an einen weiteren Engel, hantierte sorgsam mit der Schere, während sie den Kopf formte. Nessa hätte noch mehr sagen müssen. 16 Jahre später, auf der Treppe vor ihrem Haus in der Parish Street, ging sie das Gespräch mit Dina zum 100. Mal in allen Einzelheiten durch und überlegte, ob es wohl etwas geändert hätte, wenn sie damals noch mehr gesagt oder getan hätte. Sie hatte Fotos bekommen, die in diesem Monat in Montreal aufgenommen worden waren. Lucas Chevalier mit einer Frau. Auch in den Berichten davor war schon von einer Freundin die Rede gewesen. Aber jetzt sah Nessa sie zum ersten Mal. Lange rotbraune Haare, blasser Teint, ein bisschen rundlich, was ihr gut stand. Sanfte Miene. Und etwas in ihrer Art erinnerte an Dina. Als Nessa Dina zum ersten Mal nach den Verletzungen fragte, hatte sie Angst gehabt, Dina würde Ruby an ihrem ersten Weihnachtsfest womöglich nicht ins Zuhausehaus kommen lassen, wenn sie zu sehr insistierte, oder sich noch weiter von Nessa zurückziehen, ihr Ruby vorenthalten, ihr sich selbst vorenthalten. Inzwischen waren sie alle übervorsichtig, um nur ja weiter an Dinas und Rubys Leben teilhaben zu können. Vor allem Nessa, die ihr Hausverbot bekommen hatte. Schon da war sie in Sorge gewesen, ob Dina ihre Antidepressiva weiternahm. Mach was, hatte Molly an dem Abend im Dantes zu ihr gesagt. Aber sie hatte nichts gemacht. Warum? Sie hätte Joey davon erzählen können oder ihrer Mutter. Wenn sie sofort eine Intervention organisiert hätte, wäre alles womöglich nie so derartig aus dem Ruder gelaufen. Auf der anderen Straßenseite stand ein schwarzer SUV an der Stelle, wo in dem Sommer vor Dinas Verschwinden der weiße Honda geparkt hatte. Auch da hatte Nessa nichts gemacht. Oder nicht genug. Sie betrachtete das Foto in ihrer Hand. Sie musste etwas unternehmen. Am Haus nebenan ging die Tür auf. Eine Frau in cremefarbenem Leinenkleid und mit übergroßer Sonnenbrille kam heraus. Nessa hatte sie erst ein paar Mal gesehen. Sie wollte sie schon grüßen, aber die Frau nahm überhaupt keine Notiz von ihr, ging die Stufen hinunter und entriegelte mit der Fernbedienung ihren Wagen. Noch ein SUV. Die säumten die schmale Straße inzwischen auf beiden Seiten. Komisch, so einen Panzer zu fahren, wo sie doch alle mitten in der Stadt wohnten. Als Sylvia von nebenan gestorben war, hatten ihre Kinder das Haus verkauft. Jetzt saß niemand mehr draußen auf dem Gehweg und unterhielt sich mit allen. Sie fehlte Nessa, mit ihrem Metallstuhl und ihrem Goldschmuck. Der Wert der Häuser hatte sich verdoppelt, aber seit die alten Leutchen verschwanden, war es eigentlich kein Viertel mehr, kein richtiges zumindest. Es war so viel passiert in diesen Wochen, nachdem Molly die blauen Flecken entdeckt hatte. Marias Krebs kam zurück. Ihre Haare waren nachgewachsen, drahtig und grauer als vorher, aber doch voll. Sie hatte wieder Farbe im Gesicht. Nessa hatte sie zur Kontrolluntersuchung begleitet. Am Tag zuvor war Maria mit Ruby durch die Küche getanzt, hatte für die ganze Familie gekocht und vor Gesundheit gestrotzt. Aber das CT sprach eine andere Sprache. Die Leber war befallen. Gleich im neuen Jahr wurde sie operiert. Als sie sie aus dem Krankenhaus abholten, wurde gerade George W. Bushs Amtseinführung live im Fernsehen übertragen. Maria saß auf dem Bett, die Hände im Schoß gefaltet, neben ihr stand das Gepäck bereit. Dina setzte sich zu ihr. Nessa lehnte sich an die Fensterbank, von der aus man über die ganze Stadt schauen konnte. Die Skyline von Philadelphia wirkte kreideweiß im Januarlicht. Als die Schwester mit dem Entlassungsprotokoll ins Zimmer kam, war es Dina, die mit ihr sprach. Eine weitere Chemotherapie. Sie waren alle erschöpft. Auf dem Fernsehbildschirm erschien Dick Cheneys Gesicht in Großaufnahme. Nessa hatte die blauen Flecken nicht wieder erwähnt. Molly meinte, in ihrer Familie litten alle unter pathologischem Vermeidungsverhalten. Sie betrachtete noch einmal das Foto auf ihrem Schoß. Lucas im Profil, die bekannte Hand unten am Rücken, diese Ich-bin-hier-zuständig-Geste und neben ihm diese schöne junge Frau. Mathilde Lavoie stand in säuberlicher Handschrift auf einem weißen Aufkleber an einer Ecke des Fotos. Irgendwer musste sie warnen, ihr alles erzählen. Nessa konnte das, was Dina passiert war, kein zweites Mal zulassen. Warum hatte sie nichts unternommen? Aber das hatte sie ja. Sie hatte etwas unternommen. Oder nicht? Sie hatten doch alle getan, was sie konnten. Es war das Frühjahr nach Rubys erstem Geburtstag. Nessa bereitete eine weitere ortsspezifische Ausstellung in West Philly vor. An dem Tag, als die Anrufe kamen, war sie gerade dort. Der Künstler, mit dem sie arbeitete, malte mit Zeichenkreide Porträts auf Gebäude, die für den Abriss vorgesehen waren. Porträts aus dem alten Viertel. Ein junger Mann, der erschossen worden war. Ein junges Mädchen, an einer Überdosis gestorben. Eine Frau, die sich ihr Leben lang für ihre Nachbarn eingesetzt hatte und für viele wie eine Mutter gewesen war. Die großformatigen Porträts nahmen ganze Giebelwände ein. Sie waren nicht von Dauer. Darum ging es ja. Nichts ist von Dauer. Die Kreide verblasste hier und dort, vor allem wenn es geregnet hatte. Je weiter die Gentrifizierung voranschritt, desto weniger Spuren würden von den Gebäuden und ihnen bleiben. Sie sahen sich die Häuser an, machten Fotos. Nessas Handy brummte immer wieder. Sie achtete nicht darauf, versuchte dem Künstler und dem Fotografen ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wahrscheinlich war es sowieso nur jemand aus dem Büro. Als sie das Handy schließlich aus der Tasche zog, saß sie schon in der Market Frankfurt Line und fuhr zurück in den Ostteil der Stadt. 5 verpasste Anrufe. Dina, 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 Dina. Sie rief sofort zurück. Keine Antwort. Sie versuchte es noch einmal. Hallo? Ich bin's. Was ist denn? Oh, hi. Es war Dina, aber gewissermaßen die öffentliche, höfliche Dina, die so tat, als würde sie Nessa nicht erkennen. Du hast 5-mal hintereinander bei mir angerufen. Ist alles okay? Ach, das tut mir leid. Die Schicht kann ich leider unmöglich tauschen, da bin ich schon verplant. Was? Du weißt, dass ich es bin, oder? Nessa. Ja, sicher. Ist Lukas gerade bei dir? Dummerweise ja. Dina, was ist los? Genau. Sie ist schon fast 1,5. Nessa überlegte fieberhaft. Sie musste die richtigen Fragen stellen. Dina, ist alles okay mit dir? Bist du in Sicherheit? Ein kurzes Schweigen. Jetzt ja, glaube ich. Sie wird so schnell groß. Geht es Ruby gut? Ja. Soll ich die Polizei rufen? Ach nein, bitte nicht, sagte Dina und streute ein künstliches Lachen in dieses künstliche Gespräch. Ich komme dich und Ruby jetzt holen. Nein, auf keinen Fall. Aber vielen lieben Dank für das Angebot. Dina, ich komme jetzt vorbei. Ach, lieber nicht. Versuchen Sie es doch mal bei der Nachtschicht. Soll ich dich heute Abend noch mal anrufen? Oh ja, danke. Ist gut. Bis dann. Und sie beendete das Gespräch. Nessa erinnerte sich noch genau an die Fahrgäste, die an dem Tag in ihrer Nähe saßen. Ein junger Mann mit Kapuze, ein Mann im Anzug, dem die Augen zufielen, ein kleines Mädchen neben seiner Mutter, das Nessa ansah, als wüsste es um die Scharade, die da gerade stattgefunden hatte, das fieberhafte Nachdenken. Nessa hatte sich so auf das Gespräch konzentriert, dass sie gar nicht mehr wusste, wo sie war und ob sie ihre Station nicht längst verpasst hatte. Es war 3 Uhr. Die Bahn hielt, die Frau mit dem kleinen Mädchen stieg aus und auch der müde Mann stand auf. Center City. Nessa stieg aus und rief Joey an. Sie erzählte ihm von dem Anruf, sagte ihm, was Molly beobachtet hatte und wie Dina sich verhielt. Joey sagte anfangs gar nichts. Er hörte nur zu. Dann: Ich fahre hin. Ich weiß nicht, Joey. Sie klang, als sollte ich sie einfach heute Abend nochmal anrufen. Aber wenn sie nicht will, dass ich was unternehme, warum hat sie dann so getan, als wäre jemand anders am Telefon? Offensichtlich soll Lukas nicht wissen, dass sie mich angerufen hat. Aber ich habe mehrfach gesagt, ich würde sie abholen, und sie hat Nein gesagt. Ich gehe nachsehen. Ich komme mit. Hast du da nicht Hausverbot? Dann bleibe ich eben im Wagen. Bitte. Gut. Kann ja sein, dass sie gesagt hat, es soll niemand kommen, aber ich habe noch ein paar Sachen für ihren Garten, die Dad bestellt hat. Die muss ich ihr sowieso vorbeibringen. Gartenmöbel und ein Spielhaus für Ruby. Da kann ich gut einfach so vorbeischneien. Die Magnolien waren in voller Blüte und 3 Blütenblätter landeten auf Joeys Windschutzscheibe, während Nessa im Wagen saß und zusah, wie Joey die Kartons rübertrug und dann klopfte. Lukas würde vermutlich nicht aufmachen. Er würde einfach so tun, als wären sie nicht zu Hause. Joey setzte sich auf einen Karton und entfernte etwas Schmutz unter seinen Fingernägeln. Er gab sich alle Mühe, normal zu wirken. Etwa 1 Minute später ging die Tür auf. Lukas, ganz wie immer. Er begrüßte Joey, kam nach draußen auf die oberste Stufe. Joey ging 1 Stufe tiefer und deutete auf die Kartons, erklärte Lukas etwas, sah ihn dabei aber nicht an. Nessa merkte, dass er nervös war. Lukas und er griffen sich jeder 1 Seite des Kartons und gingen damit ins Haus. Die Tür blieb angelehnt. Nessa wusste nicht genau, was sie tun sollte. Im Wagen bleiben oder ins Haus gehen, solange die beiden hinten im Garten waren. Sie stieg aus und rannte los, vor lauter Angst, die Tür könnte zufallen. Draußen im Garten hörte sie Joey und Lukas. Hörte Joey sagen, wie sehr ihr Vater Ruby verwöhne. Küche und Wohnzimmer waren leer. Sie rannte nach oben. »Dina?« Sie flüsterte unwillkürlich. Es war so still im Haus. Keine Antwort. »Dina!« Jetzt rief sie lauter, aber ihre Stimme versagte. Ruby lag in ihrem Bettchen und schlief. Nessa hob sie hoch und sie wachte auf, jammerte kurz, schlief dann aber an Nessas Schulter wieder ein. Auf dem Flur vor dem Schlafzimmer blieb sie stehen.
»Dina«,
flüsterte sie so laut, wie es ging, und betete, dass Ruby nicht aufwachte. Unten waren Joey und Lukas jetzt wieder im Haus. Ihre Stimmen bewegten sich Richtung Haustür, um die anderen Kisten zu holen. Auch das Schlafzimmer war leer. Die Badezimmertür war geschlossen. Nessa drehte den Türknauf. Abgeschlossen. Sie klopfte leise.
»Dina,
hier ist Nessa, mach auf. Ich habe Ruby bei mir, mach die Tür auf.«
»Scheiße, Nessa, ich hab doch gesagt, du sollst nicht kommen. Was soll das denn? Weiß Lukas, dass du hier bist?«
Ihre Stimme klang dumpf und Nessa hörte ihr an, dass sie geweint hatte. »Mach die Tür auf, Dina. Joey ist mit Lukas unten, sie bringen Kisten in den Garten. Er weiß nicht, dass ich hier bin.«
»Geh weg, du machst alles nur noch schlimmer.«
»Dina, du machst jetzt diese gottverdammte Tür auf, sonst nehme ich Ruby mit. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich rufe den Kinderschutzdienst, darauf kannst du dich verlassen.« Dina schloss die Tür auf, öffnete sie aber nicht. Das überließ sie Nessa. Sie drehte sich weg, stand mit dem Rücken zu Nessa. Ihr Gesicht war nur im Spiegel zu sehen. Ihre Nase war blutig, die Oberlippe lila verfärbt und grotesk geschwollen.
»Ach du Scheiße.
Sieht schlimmer aus, als es ist«, sagte Dina. »Mach da kein Riesending draus, Nessa. Ich kann gerade kein Drama von dir brauchen. Wir gehen.«
»Nessa, das ist nichts, es ist alles gut. Lukas würde mir nie ernsthaft wehtun.«
»Dina, komm mit mir zum Wagen. Joey ist hier, es ist alles gut. Lukas hat dir schon wehgetan. Das ist krank. Wir gehen.«
Nessa gab sich weiterhin Mühe zu flüstern. Dina weinte jetzt. Ein frisches Rinnsal Blut floss ihr aus der Nase.
»Herrgott, Dina, bitte, schau dich doch nur an. Schau dir deine kleine Tochter an. Wenn du nicht mitkommst, rufe ich auf jeden Fall die Polizei.«
Die Haustür fiel ins Schloss. Nessa erstarrte. War Joey gegangen?
Dann hörte sie seine Stimme lauter, um ihretwillen.
»Das ist die letzte Kiste, Mann, ich schwör's.«
»Jetzt, Dina.« Nessa fasste sie an der Schulter. »Meine Tasche«, Dina keuchte. Nessa sah sie auf dem Bett liegen und griff danach, Ruby immer noch auf dem Arm. Sie ging als Erste aus dem Zimmer, Dina war direkt hinter ihr. Die Treppe hinunter, zur Haustür hinaus. Als sie auf dem Gehweg waren, zögerte Dina. »Geh einfach weiter, Dina, bitte.«
Als sie vor dem Wagen standen, sagte Nessa, »Du steigst zuerst ein, nimm Ruby. Setz dich in die Mitte.«
Dina stieg ein und drückte das Gesicht an Rubys Hals, wiegte sich hin und her. Nessa schloss die Heckklappe, stieg auf der Beifahrerseite ein und verriegelte die Tür. Wenn Joey die geschlossene Klappe sah, würde er wissen, dass er einfach nur einsteigen und losfahren musste. Joey kam aus dem Haus, gemächlich wie immer, nach wie vor bemüht, ganz locker zu wirken. Dina schaukelte immer noch. Joey hob noch einmal den Arm und winkte, während er weiter auf sie zukam. Weg von Lukas, der an der Haustür stand.
»Kopf runter«, sagte Nessa und rutschte auf dem Sitz etwas tiefer. Die letzten paar Meter legte Joey im Laufschritt zurück, dann stieg er ein, schlug die Tür zu und fuhr los. Sie fuhren bis zum Ende der Straße und Nessa versuchte die ganze Zeit im Seitenspiegel zu erkennen, ob Lukas ihnen folgte. Dann bog Joey rechts ab. »Nimm die Schnellstraße«, sagte Nessa, »falls er uns doch folgt. Dann hängen wir wenigstens an keiner roten Ampel.«
»Oh Gott, oh Gott, oh Gott«, jammerte Dina ununterbrochen. »Er bringt mich um. Ich kriege so einen Riesenärger.« Als sie das Zuhausehaus betraten, schaffte Dina es kaum, ihrer Mutter ins Gesicht zu sehen. Maria war geschwächt von 5 Monaten Chemotherapie. Ihr Kopf war wieder kahl, die Haut teigig und blass. Trotzdem übernahm sie das Kommando. Sie breitete eine Decke für Ruby auf dem Boden aus, führte Dina zum Sofa und redete leise und beruhigend auf beide ein. »Alles gut, alles gut. Ihr seid jetzt zu Hause.« Dann wollte sie von Dina wissen, ob sie noch an anderen Stellen geschlagen worden sei. Dina schüttelte den Kopf. »Dad soll mich so nicht sehen. Er ist gar nicht da.«
Maria ließ Dina den Pullover hochziehen und begutachtete sie von vorn und von hinten. Ein Eisbeutel für ihren verschwollenen Mund, ein warmer Waschlappen, um das getrocknete Blut an der Nase zu entfernen. Nessa ertrug den Anblick kaum. Die hinfällige Mutter, die ihre misshandelte Tochter umsorgte. »Schließt alle Türen ab«, sagte Dina. »Bitte.« Nessa kontrollierte die Hintertür zur Küche und ging dann vors Haus. Wo war Joey? Er war noch nicht hereingekommen. Sie ging nach draußen auf den Rasen. Sein Pickup stand immer noch in der Einfahrt. Nessa schaute genauer hin. Joey saß noch im Wagen, hatte den Kopf auf das Lenkrad gelegt und weinte. Nessa, 2017. Das Foto zeigt drei Kinder am Strand. Sie blinzeln in die Augustsonne. Hinter ihnen brechen die Wellen. Jemand springt ins Meer. Die Arme jetzt auf ewig in die Höhe gereckt. In der Ferne ist im sommerlichen Dunst der Umriss eines Segels auszumachen. Die Kinder, die sich im Vordergrund des Bilds befinden, haben ein Loch gegraben, aber die Flut ist noch nicht da. Die beiden Älteren, ein Junge und ein Mädchen, schon fast im Teenageralter, haben Schaufeln in der Hand. Die Jüngste zwischen ihnen hat die Arme um die Schultern der beiden anderen geschlungen. Es sieht so aus, als würde sie Meer oder Eis rufen. Sie ist noch nicht alt genug, um befangen zu sein, und ruft alles laut, was sie zu sagen hat. Die Nase krausgezogen, die Augen fast völlig zugekniffen, ist sie nur Lachen und Zähne. Sie glaubt an das hier, ist ganz und gar im Moment. Die Älteren, der Junge und das Mädchen, sind da anders. Sie schauen die Person, die das Foto macht, nicht an, sondern an ihr vorbei in die Ferne. Das war 1988 in Ocean City, New Jersey. Nessa saß im Schneidersitz auf dem Boden in Dinas Zimmer und betrachtete das Foto. Sie sah sich selbst mit 11, in ihrem orange-rosa gestreiften Tanktop-Bikini, zu einer Zeit, als sie nicht mehr von der Welt brauchte, als an einem sonnigen Tag mit diesen beiden, Dina und Joey, am Strand zu sein. Wie verzweifelt sie die Arme um sie schlingt, als wollte sie sie festhalten, bevor sie ihr entgleiten, hinein in ihre Eigenständigkeit. Das Foto schien ihr alles zu enthüllen, was damals noch vor ihr lag. Dort saß Nessa für immer fest, das Kind in der Mitte, das alles zusammenhalten wollte. Um sie herum standen Schachteln voll unsortierter Fotos, Dokumente, Papiere, Zeichnungen, Eintrittskarten, Briefe. Sie hatte nie Alben oder Fotobücher zusammengestellt. Sie war nicht in der Lage gewesen, ihre aller Geschichte zu erzählen. Seit Jahren kuratierte sie tagtäglich visuelle Erzählungen, aber mit ihrer eigenen konnte sie nicht einmal anfangen. Der Brief, den sie Mathilde schreiben wollte, kam dem noch am nächsten. Sie legte das Foto aus Ocean City zur Seite, um einen Abzug davon zu machen. Sie würde es mitschicken. Immer noch suchte sie Dinas Zimmer akribisch ab, als könnte sich auch so viele Jahre später noch irgendetwas darin finden, um das Rätsel, was mit ihr passiert war, zu entschlüsseln. Das Zimmer war zu Chiffre geworden, zum Raum, der geheime Informationen barg. Jeder Gegenstand war ein Hinweis. Aber eigentlich wusste Nessa nicht mal mehr, wie die Fragen lauteten. An der Wand stapelten sich die Kisten aus dem Haus ihrer Eltern. Joey hatte alles ihr überlassen. Die Familienfotos und auch sonst alles. Das Zimmer selbst sah noch genauso aus wie an dem Tag damals. Nessa hatte sich jedes Ding darin eingeprägt, wusste, wie sich jedes Kleidungsstück im Schrank anfühlte, konnte die Reihenfolge der Bücher im Regal herunterbeten, hatte Dinas Tagebücher gelesen. Lucas hatte alles behalten, was sie in der Zeit, als sie noch mit ihm zusammenlebte, aufgeschrieben hatte. 4 Jahre ihres Lebens. Das hatte Dina in Panik versetzt. Dass jetzt all meine Gedanken in seinem Besitz sind, das ist schlimmer, als geschlagen oder getreten zu werden, sagte sie. Lynn hatte in Dinas Namen eine offizielle Forderung an Lucas Anwälte gestellt und die Herausgabe der Tagebücher verlangt. Er hatte behauptet, gar nicht zu wissen, wovon sie redeten. In seinem Haus sei nichts mehr von Dina. Na, wenn er sie nicht hat, kann er sie zumindest im Sorgerechtsstreit auch nicht verwenden, sagte Lynn. Dina hatte weiter Tagebuch geführt, nachdem sie zu Nessa gezogen war. Sie schrieb auf, was sie tat, worüber sie nachdachte, was sie las. Immer wieder zitierte sie Strophen aus Gedichten, die ihr gefielen. Und Ruby, Ruby, Ruby. Was Ruby gesagt, was Ruby gemacht hatte, wie Ruby schlief, wie sie lachte, was sie aß, wie sie herumtobte. Sie gab ganze Ruby-Gespräche wieder, klebte Rubys Zeichnungen ein. Dinas Abwesenheit steigerte die Bedeutung der Dinge in diesem Zimmer, dem letzten Ort, an dem sie gewesen war. Jahrelang war Nessa wie besessen von dem Buch, das Dina zuletzt gelesen hatte, bevor sie verschwand. Ein Band mit Gedichten von Adrian Rich. Das einzige Buch, das quer lag. Das erste Gedicht darin hatte Dina in ihr Tagebuch übertragen. Was sind das für Zeiten? Ein Gedicht über das Verschwinden, das Auslöschen. Dinas allerletzter Eintrag. Wie ein Befehl an Nessa. Hör zu, erinnere dich, sprich darüber. Nimm es nicht hin, dass Menschen einfach so verschwinden. Ob Mathilde auch Geschwister hatte? Im Grunde wusste Nessa nichts über sie. Dass es sie gab, hatte sie vor über einem Jahr erfahren. Aber jetzt hatte sie Fotos. Das ganz konkrete Bild von Lukas' Hand an ihrem Rücken. So wie er es auch bei Dina gemacht hatte. Nessa hatte sich immer daran gestört. Der Privatdetektiv war nicht der Ansicht, dass Ruby und Mathilde sich kannten. Lukas hielt seine Welten getrennt. Joey konnte sie nicht erzählen, was sie vorhatte. Er würde doch nur sagen, fang jetzt bloß nicht wieder damit an. Du brauchst Hilfe, mach keine verrückten Sachen, davon hatten wir alle mehr als genug. Als sie ihm die ersten Fotos von Ruby aus Vermont gezeigt und ihm gestanden hatte, wie sie daran gekommen war, hatte er gesagt, allmählich werde sie ihm unheimlich. Dieses Spionieren. Ich will damit nichts zu tun haben, hatte er erklärt. Als Dinas Sterbeurkunde ausgestellt worden war, hatten sie sich richtig gestritten. Nach der Anhörung waren sie noch zusammen Kaffee trinken gegangen. Joey, Kate, Molly, Lynn und Nessa. Sie hatten alle ihre Aussage gemacht und dem Antrag zur Ausstellung einer Sterbeurkunde auf Grundlage der Todesvermutung war stattgegeben worden. Während sie auf ihren Kaffee warteten, erwähnte Nessa, Frank Capioni habe sich bei ihr gemeldet. Dinas Fall werde womöglich wieder aufgerollt. Und Joey explodierte. Ist das jetzt echt dein Ernst? Da sitzen wir hier, haben sie gerade für tot erklären lassen und das noch gar nicht richtig verarbeitet und du laberst immer noch von den Ermittlungen und von Lukas und Ruby. Scheiße nochmal, Nessa, du raubst mir echt den letzten Nerv. Ich für meinen Teil habe gerade meine Schwester begraben. Es ist vorbei. Zeig mal ein bisschen Respekt und sei still. Verhalt dich endlich mal wie ein normaler Mensch. Krieg dein eigenes Leben auf die Reihe. Ich halt's echt nicht mehr aus. Joey. Kate versuchte einzugreifen, aber er schnitt ihr das Wort ab. Nein, ich will nichts mehr davon hören. Wir gehen. Er griff nach seinem Mantel. Komm mir nie. Nie wieder mit Lukas und Ruby. Damit stürmte er aus dem Café. Kate murmelte eine Entschuldigung und ging ihm nach. Mit dem Teil, dass du dein eigenes Leben auf die Reihe kriegen musst, hat er ja recht, sagte Molly. Lynn, die Molly kaum kannte, beäugte sie misstrauisch. Schon okay, sagte Nessa. Sie darf so mit mir reden. Sie versuchte es wegzulachen, dabei zerbrach sie fast daran. Wie Joey sie sah. Nicht loyal, nicht wachsam, sondern fehlgeleitet und peinlich, respektlos. Sie fühlte sich gedemütigt. Lynn machte den Versuch, etwas Hilfreiches dazu zu sagen. Das zeigt doch nur, wie ihr Bruder damit umgeht. Mit ihnen hat das nichts zu tun. Bitte nicht, sagte Nessa. Sie wollte keine Nettigkeiten. Sie war nicht der Ansicht, das zu verdienen. Wenn er das jetzt wüsste. An Lukas Freundin zu schreiben, sprengte aus Joeys Sicht bestimmt jeden Rahmen. Seit Wochen rang sie schon damit, war aber inzwischen überzeugt, dass es das Richtige war. Es ging ihr nicht darum, Lukas damit zu strafen. Aber diese Frau musste wissen, was er war. Sie hatte Mathildes Büroanschrift und machte einen Kurierdienst ausfindig, der den Brief persönlich übergeben und sich die Annahme bestätigen lassen würde. Man hatte ihr erklärt, dass die Person, die ihn überbrachte, zu diesem Zweck warten würde, bis die Empfängerin den Brief geöffnet und gelesen hatte. Dann würde diese eine Lesebestätigung unterschreiben, die dann wiederum Nessa zugestellt werde. Sie hatte die Sache mit der Privatdetektei besprochen und es bewegte sich alles im gesetzlichen Rahmen. Die ersten paar Sätze hatte sie schon geschrieben. Philadelphia, 17. Mai 2017. Liebe Mathilde, ich schreibe Ihnen heute, weil ich die Schwester von Dina Garvey bin. Vor 13 Jahren ist Dina spurlos verschwunden. Bis heute sind wir überzeugt, wie wir es immer waren, dass Lucas Chevalier dafür verantwortlich ist. Ich bin mir sicher, er wird Ihnen erzählt haben, sie sei depressiv, selbstmordgefährdet und labil gewesen. Vermutlich hat er Ihnen auch erzählt, dass sie aus freien Stücken verschwunden sei und sich das Leben genommen habe. Kein Mensch, der sie gekannt hat, glaubt das. Auch die Polizei glaubt es nicht. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hat Dina mit Ruby bei mir gewohnt. Sie hatte große Angst vor Lucas und war sich sicher, dass er ihr etwas antun würde, womit er bereits gedroht hatte. Sie hätte ihre Tochter niemals allein gelassen. Anbei schicke ich Ihnen Fotos, Krankenhaus- und Polizeiberichte, einstweilige Verfügungen und Kontaktverbote, Anträge auf Umgang mit meiner Nichte Ruby Chevalier sowie Beschwerden, die während der vergangenen 10 Jahre eingereicht wurden, um Rubys Wohlergehen zu sichern. Ich möchte, dass Sie erfahren, wer meine Schwester war und wer der Mann ist, mit dem Sie eine Beziehung begonnen haben. Nessa sah mehrere hundert Fotos durch. Weihnachten, die verschiedenen Sakramente, die sie alle erhalten hatten, Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Sommerurlaube am Meer, Schulfotos von der St. Christopher. An einem Bild blieb ihr Blick hängen. Das war in der 2. Klasse, als Dina an der St. Christopher's Elementary School in der Klasse von Mrs. Muller war. Sie ist 7 und hat noch eine Zahnlücke. Ihre Sommersprossen sind ausgeprägter, ihr Haar ist heller, als es dann später war. Ich kann mich noch gut an die Haargummis mit den Schmetterlingen erinnern, mit denen ihre Zöpfe zusammengebunden sind, an das gelbe Schulhemd und die rote Krawatte. Auf diesem Bild hat sie so eine unbändige Zuversicht. Die ist ihr später abhanden gekommen. Auf der Highschool wurde sie sehr scheu. Ich glaube, Lucas hat ihre Verletzlichkeit gespürt. Das möchte ich Ihnen gern erklären. Ich habe auch eine Kopie vom Bericht nach Dinas Festnahme beigefügt. Ich möchte, dass Sie begreifen, was geschehen ist und warum sich die Presse nach ihrem Verschwinden so auf alles rund um ihre psychische Erkrankung und die Ermittlungen wegen eines beruflichen Fehlers gestürzt hat. Bedenken Sie, dass das Gericht ihr trotz allem, was passiert war, 2 Jahre später das Wohn- und Sorgerecht für ihre Tochter zugesprochen hat. Ja, meine Schwester Dina hatte mit Depressionen zu kämpfen. 1995, noch am College, hat sie eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt. Ihre Mitbewohnerin fand sie und sie konnte glücklicherweise reanimiert werden und Hilfe bekommen. Bis dahin waren ihre Depressionen nicht diagnostiziert worden. Sie bekam Medikamente und das hat ihr ganzes Leben komplett umgekrempelt. Sie wurde von einer praktisch teilnahmslosen zu einer hochgradig lebenstüchtigen Person. Ihre Krankenpflegeausbildung hat sie als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Und sie bekam die Stelle auf der neonatologischen Intensivstation. Eine Arbeit, die sie sich immer gewünscht hatte und in der sie ausgesprochen gut war. Für Lucas waren Antidepressiva gleichbedeutend mit Schwäche. Über Jahre hat er meiner Schwester in den Ohren gelegen, sie solle die Medikamente absetzen. Er wusste das natürlich besser als all ihre Ärzte. Er würde ihr helfen. Als sie schwanger wurde und später gestillt hat, musste sie die Präparate ändern. Aber sie hat sie immer weitergenommen. Sie wusste ja Bescheid. Aber Ende 2001 hat er es doch geschafft, sie ihr auszureden. Zu diesem Zeitpunkt nahm sie Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer und ein abruptes Absetzen solcher Medikamente hat grauenhafte körperliche Auswirkungen. Sie litt an Brain Zaps, das sind stromschlagähnliche Empfindungen an Armen, Beinen oder am Kopf, an Muskelkrämpfen und niederschmetternder Verzweiflung. Sie war zerstreut und so ist ihr bei der Arbeit ein ernsthafter Fehler unterlaufen. Die falsche Infusion für das falsche Baby. Das Baby, das nur 1500 Gramm wog, bekam eine Morphindosis, die für einen deutlich größeren Säugling auf Entzug bestimmt war. Das Baby erlitt einen Atemstillstand, weil das Morphium den Atemantrieb dämpft, die Fähigkeit, automatisch Luft zu holen. Es musste intubiert werden. Es war ein ernsthafter medizinischer Fehler und eindeutig Dinas Schuld. Ermittlungen folgten, und sie stand für ein halbes Jahr bei der Arbeit unter Überwachung. In der Aufregung direkt nach dem Vorfall hat sie jede Kontrolle verloren. Man fand sie in ihrer alten College-Gegend, unweit der Drexel University. Sie war betrunken, kaum ansprechbar und ganz allein. Sie wehrte sich gegen jede Hilfe und wurde wegen Ruhestörung und ungebührlichen Verhaltens festgenommen. Vom Polizeirevier aus hat sie mich angerufen, nicht Lukas. Und trotzdem ging sie wieder zu ihm zurück. Nessa griff nach einem Umschlag mit Bildern, die sie sich seit 2004, als sie Abzüge für die Ermittlungen machen musste, nicht mehr angeschaut hatte. Es war nötig, dass Mathilde sie sah. Dieses Foto wurde am Abend des 28. November 2002 aufgenommen, als wir in der Notaufnahme saßen und darauf warteten, dass ihr Kiefer geröntgt wird. Sehen Sie, Mathilde, sie hat dabei einen Zahn verloren. Es fällt mir schwer, hier keinen Vergleich mit der Zahnlücke aus der zweiten Klasse zu ziehen, die sie so stolz trug, weil sie ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Diese hier ist das Werk von Lukas Chevaliers Faust. Nessa presste die Handflächen gegen die Holzdielen. Hier saß sie, auf dem weißgestrichenen Holzboden in Dinas Zimmer, in ihrem eigenen Haus. Das körperliche Aufwallen von Entsetzen war die konkreteste Erinnerung, die sie von jenem Abend zurückbehalten hatte, viel konkreter als die genaue Abfolge der Ereignisse. Dina, die sie von draußen auf der Straße anrief, im Hintergrund Rubys Stimme: »Mami blutet, Nessa, Mami blutet.« Die Fahrt ins Krankenhaus, Nessa am Steuer. Sie hatte den Wagen wohl irgendwo geparkt, konnte sich aber nicht daran erinnern. In der Notaufnahme, wahrscheinlich im Behandlungszimmer nebenan, verlangte eine Frau ununterbrochen nach ihrer Mutter. Aber der Stimme nach musste sie schon sehr alt sein. »Holen Sie meine Mutter, das ist meiner Mutter bestimmt nicht recht.« Später dann telefonierte Dina mit der Hospizpflegerin ihrer eigenen Mutter, um den Wechsel von der oralen zur parenteralen Gabe von Opioiden zu besprechen. Maria Gavi würde sterben. Bis heute hatte Nessa Dinas Stimme im Ohr, die nach ihr klang und doch nicht nach ihr, wegen des geschwollenen Kiefers und des ausgeschlagenen Zahns und Arrangements für die Pflege ihrer Mutter traf, wie ihre Zunge an den Zahnstumpf stieß. Irgendwer, eine Schwesternhelferin vielleicht, hatte Dina etwas Kaltes in einem Styroporbecher gebracht, eiskaltes Jello oder so etwas, damit sie ein paar Kalorien in den Körper bekam. Vielleicht auch gegen die Schwellungen im Mund. Es war rot, ein Löffel steckte darin, und obwohl Dina scheinbar ganz beherrscht blieb, schaffte sie es nicht, den Löffel zum Mund zu führen. Ihre Hand zitterte wie verrückt. Ein kleines Rinnsal floss ihr aus der Nase. Sie wollte keine Aussage gegen Lukas zu Protokoll geben. »Dann bringt er mich um.« »Hol uns einfach da raus«, hatte sie zu Nessa gesagt. »Hilf uns.« Das sind Dina und Ruby an Rubys viertem Geburtstag. Auf den Tag genau 5 Wochen, bevor Dina verschwunden ist. Sehen Sie, die beiden halten sich richtig fest umschlungen. Falls Lukas ihnen Dinge über meine Schwester erzählt hat, in denen er sie als krank hinstellt, oder falls er ihnen erzählt hat, sie habe Ruby einfach im Stich gelassen, dann schauen Sie sich dieses Foto an. Sie legte auch die verschiedenen Anträge auf Umgangsrecht bei, die sie gestellt hatte, und die Beschwerden, die sie eingereicht hatte, weil Ruby nicht zur Schule ging. 2008 konnten wir mit Hilfe einer Privatdetektei in Erfahrung bringen, dass Ruby keine Schule besuchte und der Heimunterricht, sofern er stattfand, nicht offiziell angemeldet war. Sie nahm an keinerlei Aktivitäten teil, die sie mit anderen Kindern in Kontakt gebracht oder ihr Gelegenheit zum Spielen gegeben hätten. Ich habe alles getan, was mir aus der Ferne möglich war. Wir sehen auch mit einer gewissen Sorge, dass Sie offenbar keinerlei Kontakt oder Verbindung zu Ruby haben und fragen uns, was der Grund dafür sein könnte. Sie braucht Unterstützung. Joey und Molly sagten beide, Nessa habe kein eigenes Leben. Vielleicht hatten sie ja recht. Ihr Leben steckte immer noch in diesen Fotos fest, die da in willkürlichen Stapeln vor ihr auf dem Boden lagen. Sie hatte sich nicht weiterentwickelt. Oben auf dem Stapel mit Bildern von Nessa und Ruby lag eines von ihr, Ruby und Ronan, an dem Tag, als sie zusammen an die Küste gefahren waren. Ruby hatte im Schlick einen Pfeilschwanzkrebs gefunden. Ronan hatte noch nie einen gesehen und konnte gar nicht fassen, dass ein solches prähistorisches Geschöpf einfach so an der Küste von New Jersey lag, zwischen Liegestühlen, Sonnenschirmen, Plastikeimern und Schäufelchen. Nessa hatte ihm erklärt, dass die Krebse älter waren als die Dinosaurier und 9 bis 10 Augen besaßen. Sie hatte ihren Fotoapparat einer Frau in die Hand gedrückt, die ein Stück weiter im Sand saß, und sie gebeten, ein Foto von ihnen zu machen. Ronan und Nessa knien darauf im Sand, und Ruby streckt den Pfeilschwanzkrebs Ronan entgegen, der ganz verängstigt tut. Nessa krümmt sich vor Lachen. Sie hat das Gesicht zur Kamera gedreht. Blonde Strähnen kleben ihr im gebräunten Gesicht. Ihre Hand liegt auf Ronans Arm, und sie sind alle wunderschön.